Gut, sollen wir anfangen? Gut, dann auf Seite 44. Wir machen das Thema weiter. Singles, Familie und Familienwerte. Das ist die Lektion Nummer 6. Heute geht es weiter mit dem Thema Kinder. Hier wichtige Aussage. Kinder sind ein zusätzlicher Segen. Ja? Ganz wichtig, dass wir das uns einprägen. Weil viele heiraten nur wegen den Kindern oder wenn sie jetzt keine Kinder bekommen, dann lassen sie sich scheiden oder so. Aber hier steht, kinderlose Ehen sind aber auch gesegnet. Jemand hat, vor ein paar Tagen habe ich gehört, wie jemand gesagt hat, wir sollen die Kinder genießen, während sie noch bei uns sind, weil Kinder sind nur eine Zeit bei den Eltern. Irgendwann gehen sie weg und das ist auch meine persönliche Erfahrung. Ich habe 3 Kinder und die 2 Ältesten, die sind schon aus dem Nest geflogen. Und ja, und jetzt haben wir nur noch Isaias. Und ja, diese Erfahrung genießen wir, sagen wir so weit es geht. Aber wir wissen schon, irgendwann fliegt er und dann bleiben wir nur, ne, das Ehepaar. Und darum ist auch wichtig, dass man, sagen wir so, die Ehe pflegt, die Beziehung in der Ehe pflegt. Es gibt Ehepaare, wenn die Kinder alle weg sind, dann lassen sie sich scheiden, weil sie vielleicht als Inhalt ihrer Ehe nur die Erziehung, das Großziehen der Kinder gesehen hatten. Ne? Ihr könnt das vorstellen, dass viele Leute es so sehen oder sag mal im Laufe der Zeit es sich so entwickelt. Das heißt, wenn sie jetzt geheiratet haben, haben sie nicht gesagt, das Ziel unserer Ehe wird sein, Kinder großzuziehen, aber das entwickelt sich so. Ich habe mal einen Arbeitskollege gehabt vor ein paar Jahren, der hat mir erzählt, der ist vor kurzem hatte geheiratet und die hatten eine Tochter und hat immer wieder von seiner Tochter erzählt, die Tochter hat dies gemacht, jenes gemacht und so und er hat sie quasi regelrecht vergöttert, ich sage mal so, benutze jetzt in meine Worte, weil einmal hat er sogar gesagt, ja, ich könnte alles machen für meine Tochter oder ich werde alles machen für meine Tochter, sie ist mein Ein und Alles. Ne? Das heißt, er hat 10-mal mehr über seine Tochter geredet als über seine Frau. Ne? Und dann sieht man schon, dass sowas nicht gut ist, ne? wenn die Leute ihre Kinder quasi vergöttern, mehr an den Kindern denken als am Ehepartner. Das ist nicht gut, das kann nicht gut gehen, wenn die Leute nur heiraten wegen den Kindern oder nachdem die Kinder gekommen sind, dann ihre ganze Kraft auf den Kinder einsetzen und so viel auch erwarten von den Kindern quasi. Ne? Das heißt, die lieben diese Kinder so sehr und machen alles für die Kinder und beschenken sie täglich. Und diese Kinder werden auch dann verwöhnt und am Ende auch unglücklich, ne, weil verwöhnte Kinder auch irgendwie unglücklich sind, weil sie dann so gewöhnt sind, dass man sie auf den Händen trägt, auf dem Tablett trägt, dass sie dann immer unzufrieden sind. Sie wollen immer mehr und so weiter. Dann müssen wir auch den richtigen Blick für die Sache haben. Wozu sind Kinder da oder wie schauen wir die Kinder? Immer als ein zusätzlicher Segen, als ein Geschenk, aber auch ein befristeter Geschenk. Kinder zu haben oder die Kinder selbst darf in keinem Fall der Hauptgrund der Ehe sein, logisch. Das ist nicht gesund für die Psyche der Kinder, ne? Ist nicht gesund für sie, wenn die Eltern sie so, dann sagen wir so, beschützen und so um sie herum kreisen und so weiter. Das ist nicht gut. Die Kinder brauchen auch eine bestimmte Distanz, geistliche Distanz, ihre eigenen Privatsphäre. Ne? Die Kinder brauchen auch ihre Privatsphäre. Sie müssen sich auch entwickeln, ja auch ihre Versuche machen, ihre Fehler machen, etc. Es gibt Leute, ja, wenn jetzt ein Kind, ein Sohn, eine Tochter ums Leben kommt, passiert manchmal, es ist traurig, aber es passiert manchmal, dass jetzt ein Kind oder ein junger Mann oder ein Jugendlicher etc. ums Leben kommt, in einen Unfall oder eine Krankheit oder so. Es gibt dann Eltern, die sich quasi das Leben nehmen oder in eine tiefe Depression fallen und dann in eine Anstalt sich einliefern lassen oder werden, ne, gezwungen etc. Das ist schlimm, aber das kann passieren, wenn Menschen die falsche Sicht haben und das nicht sich zu sehr in der Sache reingesteigert haben, Kinder zu erziehen oder die Liebe zu den Kindern. Kinder sind auch nur Menschen und Gott muss immer in erster Stelle sein in unser Leben. Es gibt so ein 4 Worte, habe ich mal gehört, die uns helfen, Prioritäten zu setzen, unsere Prioritäten zu setzen. Zuerst kommt Gott, dann der Ehepartner, dann die Kinder, dann die Arbeit, ungefähr so. Ja, ungefähr so war das. Ne? Das heißt, es gibt eine Reihenfolge, die wir folgen müssen. Das heißt, dass meine Familie wichtiger ist als die Arbeit, aber dass Gott wichtiger ist als die Familie etc. Dass wir diese Reihenfolge bewusst haben in unserem Kopf, weil es kommt immer darauf hin, was stellen wir zuerst. Nächste Überschrift, Mission. Ehepartner sind jetzt in Klammern, Team. Team sind Leute, die zusammenarbeiten in einer Firma oder auch in einem Sport. Gibt es auch Teams, Fußball oder irgendwas anderes, Teams. Die arbeiten zusammen, auch wie so ein Fußballteam. Das sind 11 Leute, die kämpfen für ein Ziel, ein Tor zu machen. Aber meistens machen dann die Tore, die da vorne spielen. Aber es heißt nicht, dass die hinten spielen, nicht wichtig sind. Die sind auch ein Teil. Ohne den, ne? Wenn jetzt die Verteidigung sehr schwach ist, dann kann der andere Team viele Tore schießen. Das heißt, sowohl Angriff und Verteidigung sind gleich wichtig. Und so in der Ehe ist der Mann und die Frau gleich wichtig, obwohl sie jetzt verschiedene Rollen haben. Sie haben verschiedene Rollen und sind wichtig. Und sie haben einen Auftrag, ein Ziel. Jetzt nicht Tore schießen, sondern eine geistliche Mission, ein Werk, eine Berufung. Ne? Und ja, wenn man weiß, ein Ehepaar, ein christliches Ehepaar hat eine Mission, das heißt, zusammenarbeiten, dass mehr Menschen Jesus kennen und lieben und folgen. Wenn es klar ist, dann kann man sich auch fragen, welche Person ist am besten geeignet, dieses Werk zu unterstützen. Wenn ein junger Mann oder eine junge Frau darüber nachdenkt, wem soll ich heiraten, dann ist hier ein wichtiger Ansatzpunkt. Welche Person ist am besten geeignet, dieses Werk zu unterstützen, Teil des Teams zu sein? Wenn jetzt eine Firma einen bestimmten Bereich, eine Arbeit hat, die verrichtet werden muss und sucht Mitarbeiter, dann wird oft so in der Zeitung oder in Anzeigen der Satz Teamfähigkeit wird verlangt. Das heißt, dass man mit anderen zusammenarbeiten kann. Nicht alle können das, nicht alle Leute kennen das. Es gibt viele Alleingänge, es gibt viele, die es nicht mögen, sagen wir so, mit anderen zusammenzuarbeiten. In einen, wenn wir jetzt denken, es gibt solche Leute, die laufen und sich dann so einen Stab tauschen. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Die rennen und dann nach 100 Metern müssen die den Stab weitergeben und dann rennt der andere wieder 100 Meter und gibt den Stab weiter und so. Das hat einen Namen, aber ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Jeder dieser Läufer ist wichtig und es gibt Leute, die dafür nicht geeignet sind. Die sagen, ich werde alleine rennen, meine 100 Meter werde ich alleine rennen, das ziehe ich durch. Aber in einer Ehe darf das nicht sein. In einer Ehe arbeiten Mann und Frau zusammen auf dieses Ziel. Jeder gibt sein Senf dazu. Wenn ein junger Mann jetzt sich fragt, welche ist die Person, die am besten geeignet ist, dieses Werk zu unterstützen? Da würden viele junge Männer sagen, ja, die schönste. Ne? Aber die Antwort passt nicht auf die Frage, ne? Weil die Frage ist, welche Person ist am besten geeignet, dieses Werk zu unterstützen? Ne? Und wenn jemand die Frage falsch beantwortet, hat auch vielleicht die falsche Person geheiratet. Darum ist die richtige Antwort die, die die Fähigkeiten besitzt, diesen, in Klammern, Job besser zu erledigen. Ja, welche ist die beste Frau für einen christlichen Mann? Eine christliche, junge Frau, die jetzt im Werk des Herrn begeistert ist, für Gott zu arbeiten, zu evangelisieren oder etc., sich engagieren, das ist die beste. Und die anderen Details sind also müssen zweitrangig sein. Darum kommen Nichtbekehrte auf keinen Fall in Frage als mögliche Ehepartner. 2. Korinther 6, 14. Was steht da? Kann jemand aufschlagen? 2. Korinther 6, 14. Hast du es? Gut. Kannst du es für uns lesen? Halleluja. Warte ein bisschen. Fang wieder von vorne an, okay? Jetzt.
Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? In einer anderen Übersetzung habe ich gelesen mal, da stand drin, da war echt heftig, da stand, was hat Jesus mit Teufel zu tun?
Aha.
Das heißt.
Ja, im Grunde geht es darum, ein Joch, ein tolles Bild, weil die Leute in der Landwirtschaft, heute in Deutschland natürlich nicht mehr, aber noch vor 20, 30 Jahren in Südbrasilien, wo ich aufgewachsen bin, da benutzen sehr viele Leute das. Und in ärmeren Regionen benutzen auch das viele Leute diesen Joch, das ist so ein Instrument, den über den Köpfen der Ochsen oder auch den Pferden gelegt wird, damit jetzt zwei Ochsen oder zwei Pferde jetzt irgendwas ziehen, sei es jetzt eine Kutsche oder ein Pflug oder so. Und das ist ein sehr wichtiges Instrument, weil durch dieses Instrument kann ein Joch gezogen werden, was eine ganz schwere Arbeit machen kann, die Erde aufzureißen, oder auch eine Kutsche gezogen werden, die jetzt eine Tonne schwer ist oder so, was ein Ochse oder ein Pferd alleine nie im Leben machen könnte. Das heißt, durch diesen Joch wird ihre Kraft multipliziert, und das ist ein toller Beispiel. Wenn jetzt jemand heiraten möchte mit einer nicht bekehrten Person, das ist ein ungleicher Joch. So ähnlich wie jetzt, wenn man versucht, ein Ochsen mit ein Pferd unter ein Joch zu stellen, das würde nie funktionieren. Entweder sind es dann zwei Ochsen oder zwei Pferde, aber nie vermischt, weil das funktioniert nie, weil einfach die Pferde haben einen völlig anderen Rhythmus, eine völlig andere Art und Weise, und das würde nie funktionieren. Und so auch in der Ehe. Menschen, die bekehrt sind, und Menschen, die nicht bekehrt sind, das würde nur schief gehen. Ganz klar. Das heißt, was hat Gott mit dem Teufel zu tun? Das heißt, wenn jemand wirklich Gott als die wichtige Sache in sein Leben stellt und dann eine unbekehrte Person heiratet, das kann nicht gut gehen, weil irgendwann werden da Prioritäten nicht mehr eingehalten werden können. Da werden die Pläne werden nicht passen. Der Mensch ohne Jesus, der denkt an Geld, er denkt an materielle Güter etc. Und der Mensch mit Jesus, der denkt am Geist, der denkt an Gottesdienst, der denkt evangelisieren etc. Das sind Sachen, die einfach nicht zusammenpassen. Gut, nächste Überschrift, Gefühle. Gefühle, auch so ein ganz wichtiger Punkt in diesem Bezug. Die Entscheidung zu heiraten kann nicht auf Gefühlen ruhen. Jetzt diese Aussage muss ich dann auch erklären, weil natürlich die Gefühle spielen eine wichtige Rolle. So wie wenn jetzt ein Team, wenn jetzt ein Fußballteam organisiert wird von einem, ich weiß gar nicht, wie die heißt, habe schon vergessen, Trainer, ein Trainer, der stellt ein Team zusammen, und diese Spieler, die mögen sich nicht, die hassen sich vielleicht. Wie kann dieser Team dann jetzt Erfolg haben, viele Tore schießen, wenn die Spieler sich untereinander nicht mögen, ne? Wenn die jetzt, ne, wie man so sagt, die Chemie nicht passt, ne? Man sagt so, ne? Das heißt, wenn einfach eine schlechte Laune ist zwischen den Spielern, dann gehen sie zum Feld, aber einer, der gibt den Ball nicht ab zum anderen und dann machen die kein Tor etc. Und so auch, wenn jetzt ein Ehepaar heiratet, dann muss auch diese Chemie stimmen. Und wie heißt diese Chemie? Ich würde mal sagen, das ist die Freundschaft, ne, dass man sich mögt. Dass man sich mögt, das ist schon total wichtig. Wenn man heiratet, dann soll auch der Mann die Frau den Mann mögen. Dass man sich sympathisch findet. Okay, das ist total wichtig. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Ne? In keinem Fall. Aber verknallt zu sein in einer Person, das darf in keinem Fall ausschlaggebend sein für die Ehe. In keinem Fall. Ne? Weil dieses Gefühl, das geht und kommt, geht vorbei. Ne? Geht vorbei. Und dann kommt die Nüchternheit. Ja, und da muss man sehr viel aufpassen. Da ist wichtig, dass man verknallt ist, wenn Gott so erlaubt, dass man die richtige Person findet, eine christliche Person, in der man auch verknallt ist. Halleluja, Gott sei Dank. Ne? Aber ich sage mal, zumindest ist das Mögen total wichtig, weil wenn jetzt dieses Verknallen jetzt irgendwann mal weggeht, vorbei ist, dann ist was die Ehe dann hält, ist das Mögen, dass man Freundschaft zueinander hat, dass man Spaß miteinander hat, dass man gute Gespräche führen kann, dass man die ähnlichen Interesse hat, etc. etc. Und das hält die Ehe viel mehr als verknallt zu sein. Gefühle als Anstoß zu nehmen, das heißt als Ausgangsantrieb, ne, ist die schlechteste, was man tun könnte. Die Folge ist, das eigene Leben und der andere Person zu schaden, zu zerstören, zu schaden. Das meine ich. Ne? Wenn falsche Leute heiraten, ne, was, hier können wir uns das vorstellen, wenn falsche Leute heiraten, was ist dann die Folge? Ganz, ganz schlimme Sachen, ganz schlimme Sachen, muss ich gar nicht erzählen. Diese Erfahrung haben die meisten von uns oder haben zumindest davon gehört oder in Seelsorge oder von Bekannten und so, was alles so in Ehen oder in Familien passieren kann, wenn Leute sich nicht mögen. Manche hassen sich oder manche Eltern hassen ihre Kinder und so weiter. Und dann gibt's viele Erniedrigung, viele Gewalt in Form von Worten und auch manchmal sogar leibliche Gewalt, körperliche Gewalt. Alles das kann passieren, wenn man jetzt die falsche Person heiratet. Auch wenn man die richtige Person heiratet, können solche Sachen passieren. Ne? Und noch schlimmer, wenn man die falsche heiratet. Ne? Und niemand soll sich jetzt was Schönes vormalen. Auch in christlichen Ehen gibt's Spannungen, gibt's Missverständnisse, gibt's viele, viele Situationen, wo man sich vergeben muss, wo man sich versöhnen muss. Und Halleluja, wir haben Jesus, der uns dabei hilft. Stellt euch mal vor, wenn es nicht so wäre. Wie ist das mit den Leuten, die Jesus nicht haben, wenn sie sich streiten, wenn sie sich nicht mögen und so? Das geht immer tiefer, das geht immer weiter, das wird immer schlimmer, ne, weil es da keine Vergebung gibt und so weiter, keine Versöhnung. Ne? Darum ist so schön, dass wir Jesus haben. So schön. Er kann uns diese Ecke vom Paradies schenken. Genau darum. Wir können das Paradies erleben, sage ich aus eigener Erfahrung, genau darum. Weil wenn jetzt irgendwas unsere Luft trübt, unsere Beziehung trübt, was tun wir? Dann beten wir zusammen, dann bitten wir uns gegenseitig um Vergebung und dann wird alles wieder gut, alles wieder schön und wir lieben uns, wir haben uns gern, wir unterstützen uns gegenseitig etc. Das kann passieren, aber das kann nur in einem christlichen mit Jesus funktionieren. Nur mit Jesus kann das funktionieren. Ohne Jesus geht das immer Richtung Abgrund. Immer, die Beleidigungen werden immer schlimmer, weil einer sagt ein kleines Wort, der andere will es nicht auf sich ruhen lassen und schlägt zurück, und der andere, der will auch nicht kleiner sein als der erste und so weiter, dass der Berg der Beleidigung und der Verletzungen wird immer größer. Ne? Ohne Jesus kann das nicht funktionieren. Nächste Überschrift, Glück. Ja, ich habe einige Männer getroffen, die meinen, ich brauche eine Frau, um glücklich zu werden. Ne? Das heißt, sie sind unglücklich und meinen, eine Frau würde sie glücklich machen. Ne? Das ist, davon kann ich nur abraten. Wenn jemand unglücklich ist und denkt, wenn ich heirate, dann werde ich glücklich. Die andere Person wird mich glücklich machen. Das kann nur schief gehen, weil, wie ich letztes Mal gesagt habe, die Ehe an sich ist schon kompliziert genug, und wenn man jetzt schon schlecht drauf geht von vornherein, dann kann es nicht besser werden. Es kann immer nur schlechter werden. Wir müssen viel Kraft haben, um in der Ehe reinzugehen, dass die überlebt. Ich lese mal diesen Abschnitt vor. Die Idee dahinter, man braucht jemand, der uns gibt, was uns fehlt. Wer so heiratet, hat schon verloren. Wenn jeder, in Klammern Kapital, aus der Ehe schlagen will, resultiert dieses, in Klammern Unternehmen, in Klammern Pleite. In der Ehe muss jeder Kapital einbringen. Darum muss sich jeder Heiratsanwärter fragen, bin ich in der Lage, meine zukünftigen Aufgaben zu erfüllen? Bin ich in der Lage, wirklich beizutragen, damit diese Ehe ein Erfolg wird? Werde ich mein Bestes geben, meinen Ehepartner glücklich zu machen? Das ist die Frage. Was werde ich beitragen? Was kann ich beitragen? Und nicht, was werde ich bekommen? Das kann nicht klappen, wenn jeder nur denkt, was werde ich davon haben? Nein, das muss das Gegenteil sein. Was kann ich beitragen? Ja, und Apostel Paulus sagt irgendwo, der Mann ist nicht mehr Herr seines Körpers, sondern die Frau und umgekehrt. Ne? Hier könnten wir das hier in dieses Thema einbringen und sagen, wenn wir verheiratet sind, dann sollen wir uns sorgen um die andere Person. Das ist wichtig. Wie meine Frau glücklich wird, das muss meine Sorge sein. Und nur so kann das funktionieren. Ne? Wenn jeder sich Gedanken macht um den anderen. Nur so können sie sich zusammenschweißen. Wenn jemand denkt, was kann ich, was bekomme ich davon, dann gehen sie auseinander. Aber wenn jeder denkt, was kann ich für den anderen tun, dann gehen sie immer enger zusammen. Gut, nächste Frage. Mit wem soll man heiraten? Gott weiß, wer der Mensch ist, mit dem ich das Beste für Gott bis zum Lebensende machen kann. Darum ist jeder Versuch, aus eigener Kraft dieselbe herauszufinden, nicht im Sinne Gottes. Zum Beispiel Partnervermittlung im Internet. Ne? Ja, natürlich ist das jetzt ein heikles Thema. Heutzutage machen das alle sozusagen. Oder viele, ganz viele machen das. Es gibt auch christliche Plattformen und so weiter. Ich zittere nur am Gedanken, ne? Da muss ich wirklich Schlimmes ausmalen, wenn ich denke, was die Leute so machen. Na, natürlich gibt es auch Erfolgsgeschichten. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe den richtigen gefunden im Internet oder so. Ja, jeder ist für sich selber verantwortlich. Kann vielleicht passieren, dass Gott mal jedem auf dem Herz liegt, geh da auf dieser Internetseite. Aber das ist so eine Hilfe, das ist eine Art, wie man Gott unterstützt, ne, in seine Aufgabe, die ist, uns die richtige Person zu zeigen. Ne. Da muss man sehr, sehr sorgsam mit diesen Sachen umgehen. Sehr sorgsam. Es gibt auch negative Beispiele. Es gibt Beispiele, wie Leute die falsche Person gefunden haben, und dann ist es auch schwer, hingehen und sagen, ich habe erkannt, dass du die Falsche bist. Ne? Wenn man jetzt eine Partnervermittlung hat und dann anfängt, diese Person dann als Freundin zu haben und erkennt, die ist falsch, und dann hingehen und sagen, ich habe erkannt, du bist die Falsche, ne? Das ist nicht leicht. Und am besten fängt man gar nicht damit an. Am besten betet man und lässt Gott wirklich arbeiten, zum Beispiel mit bestimmten Zeichen. In meinem Fall war das so, dass ich eine kleine Offenbarung bekommen habe. Ihr wisst schon, Jesus am Kreuz hat Johannes gesagt, da ist deine Mutter, und hat seine Mutter gesagt, da ist dein Sohn. Und so eine ähnliche Offenbarung habe ich gehabt, weil Gott mir gesagt hat, dieses Kind ist dein Sohn. Und durch diese Offenbarung habe ich dann später verstanden, wer die Person war, die Gott für mich hatte. Das war eine Offenbarung, und das hilft mir sehr, sehr, weil wenn wir jetzt Spannungen haben in der Beziehung, ne, dann kommt natürlich der Teufel, der wartet nicht, um zu sagen, ja, du hast die Falsche geheiratet oder so. Dann habe ich auch Sachen, wo ich sage, nein, ich weiß, Gott hatte mir gesprochen, Gott hatte mir gezeigt, Gott hatte mir diese Offenbarung gegeben, und darum weiß ich, dass ich die Richtige geheiratet habe und so. Das hilft mir sehr, das hilft. Das sind solche Sachen, die einfach helfen, die sind Anhaltspunkte. Falls ein Jünger Jesu heiraten möchte, ne, wie gesagt, niemand muss heiraten, aber falls ein Jünger Jesu heiraten möchte, soll er beten und glaubend warten. Gott wird agieren, Gott wird handeln, weil er derjenige ist, den es am meisten interessiert, dass diese Ehe erfolgreich wird. Ja, Gott ist sehr interessiert, dass man die richtige Person heiratet. Sehr, sehr, sehr sogar. Weil wenn Christen falsche Leute heiraten, dann wird auch der Name Jesu in Frage gestellt oder im Schlamm gezogen, durch den Schlamm gezogen, ne? Durch Streit, durch Ehebruch oder durch Scheidung und so weiter. Dann wird auch der Name Jesu entehrt durch diese Situationen. Darum ist Gott auch der meisten interessiert ist, dass die Ehen Erfolg haben, und auch zusätzlich dazu alles, was man durch die Ehe so für Gott machen kann. Zusammenarbeiten, zusammen evangelisieren oder die Kinder erziehen in einer christlichen Atmosphäre und so, dass die Kinder auch später Jesus nachfolgen etc. Es gibt vieles, vieles, was man in der Ehe Gutes für Gott tun kann, und der Teufel, der will natürlich, dass man das nicht tut, und er macht alles in seiner Macht, um das kaputt zu machen. Das heißt, dass man von vornherein das Falsche macht, dass man die falsche Person heiratet. Und darum ist auch dieser Punkt total wichtig, dass man wirklich nur heiratet, wenn man weiß, diese ist die Person, die Gott wirklich für mich vorbereitet hat. Nächste Überschrift: Jeder findet, was er sucht. Ne? Ja. Ja, hier habe ich das jetzt ein bisschen ironisch gesagt. Ne? Als ich Kind war, habe ich irgendwann ein Spielzeug verloren. Und dann war ein junger Mann, hat bei uns gewohnt und hat mich geholfen. Und dann hat er gesagt, wenn man irgendwas sucht, dann findet man es auch. Und am Anfang habe ich das nicht verstanden, weil ich war so verzweifelt, ich wollte mein Spielzeug, und wo hatte ich das gelassen, ich wusste nicht mehr, und ich habe minutenlang gesucht, und er hat gesagt, ich helfe dir, und wenn man etwas sucht, dann findet man es auch. Aber hier in diesem Satz habe ich die Idee umgedreht, ich habe gesagt, jeder findet, was er sucht. Das ist das Gegenteil, wir finden, was wir suchen. Das heißt, wenn ich jetzt ein ganz billiges Hemd kaufen will, dann gehe ich in die Stadt und suche in den Läden, bis ich dieses billige Hemd finde. Aber wenn ich jetzt ein teures Hemd kaufen will, dann gehe ich in die Stadt und suche, bis ich ein teures Hemd finde. Und das meine ich damit. Jeder findet, was er sucht. Ja, und dieses Nachdenken ist wichtig. Wer eine Person sucht und mit ihr bis zum letzten Tag des Lebens zusammen zu sein, wie Prediger 9,9 sagt, bis der Tod euch scheidet, das heißt, er sucht jemand, um eine ehrenvolle Ehefrau bzw. Ehemann zu sein. Hebräer 13, Vers 4. und ein Heim und eine Familie aufzubauen, wo der Respekt und die Agape-Liebe den Ton angeben und so die gegenseitige Liebe besonders durch Widrigkeiten wächst und sie werden zusammengeschweißt in schlechten wie in guten Zeiten. Ne? Wer so jemand sucht, der wird auch so jemand wahrscheinlicher so jemand finden, weil es gibt auch andere Leute, die was anderes suchen. Die meisten suchen nämlich das Gegenteil. Die meisten suchen auf der nächsten Seite, suchen jemand für hier und jetzt eine, ich in Klammern, leichte Beute, versteht ihr? Man denkt, ja, ich will eine Freundin haben oder einen Freund haben. Was tue ich? Schaue mich einfach um. Ich schaue mich herum und sehe, wo ist ein Opfer? wo ist der Nächste, der bereit wäre, meine Freundin zu sein? Versteht ihr? Eine leichte Beute in Klammern, ne? Um jetzt in diesem Moment meine Freundin zu sein. Ne? Und wer das sucht, der findet das auch. Eine Person, die nur in diesem Moment interessiert ist, die sagt, mir interessiert nicht heiraten, mir interessiert nicht Familie, mir interessiert nicht, bis der Tod euch scheidet, das alles interessiert mich nicht, mich interessiert nur der Hier und Jetzt und ein bisschen Lust zu haben, zusammen kuscheln und ein bisschen Lust haben und so weiter. Was morgen ist, interessiert mich nicht. Das heißt, jeder findet, was er sucht. Und wenn man solche Leute sucht, dann findet man auch solche Leute, nur man soll sich dann nicht wundern, dass diese Leute dann irgendwann sagen, was, heiraten, ne, bis der Tod euch scheidet, etc., Familie aufbauen, interessiert mich nicht. Ne? Dann soll man sich dann auch nicht wundern, wenn das die Antwort ist. Ne? Ja, darum ist auch hier dieser Ausdruck sehr wichtig. Jeder findet, was er sucht. Das heißt, wenn wir uns selber so einstellen, wenn ich sage, ich will ein treuer Ehepartner sein, ich will eine Familie aufbauen, ich will bis zum Ende meines Lebens an der Seite einer Person sein, wenn ich mich selber so einstelle, dann ist die Chance, dass ich jemanden finde, der auch so eingestellt ist, zu finden, viel größer. Ne? Weil die meisten sind falsch eingestellt, ne? Die träumen natürlich von der Liebe bis zum Ende des Lebens, aber sie stellen sich selber ein, völlig, die sagen, ich suche die Nächste, die mir vorbeiläuft auf dem Weg, da greife ich zu, wie eine Falle, die zuklappt, ne? Die Nächste, die mir auf dem Weg läuft, die hole ich mir, ne? Und hoffentlich hält das bis der Tod uns scheidet. Ne? Das wird nie klappen. Ne? Wenn man schon falsch eingestellt ist, dann findet man auch das, was man gesucht hat. Wenn man nur denkt am Jetzt und Heute, dann findet man nur auch Sachen, die jetzt kurzfristig halten. Hier habe ich geschrieben, weil es auf die Erfüllung der eigenen Lüste zielt. Die Leute wollen nur eine Sache für die Schnelle, für ihre momentanen Bedürfnisse. Im Grunde wird der andere für eigene Zwecke benutzt, missbraucht. Die Leute, die suchen jemanden, der denen ein bisschen Lust gibt. Das heißt, die suchen jemanden, der denen was gibt, was sie suchen. Und dann finden sie eine Person, die genau das Gleiche machen. Die auch eine Person sucht, die denen was gibt, was sie sucht. Das heißt, es sind zwei Personen, die sich gegenseitig benutzen. Nicht gegenseitig lieben, sondern sich gegenseitig benutzen. Und das ist eine Art gegenseitiger Respektlosigkeit, welche in wachsenden Misstrauen und Eifersucht mündet. Versteht ihr? Ganz logisch alles. Solche Beziehungen, die sind schlecht von vornherein. Man sucht jemanden, der uns was gibt und der andere auch und dann ist es ein gegenseitig Ausnutzen. Und das hat mit Liebe nichts zu tun. Liebe ist genau das Gegenteil. Wenn man jemanden sucht, den man sich schenkt, das ist Liebe. Man sucht jemanden, an den man sich selber hingibt, an den man sich widmet, ne? An den man unterstützt und so weiter. Das ist Liebe. Und so versteht man die biblische Anordnung, ein Mitglied des Volkes Gottes, männlich oder weiblich, soll jungfräulich heiraten, 1. Thessalonicher 4,3, weil dies das Vertrauen zwischen den Eheleuten stärkt, die Chance, das Paradies auf Erden zu erleben und einer Scheidung entgegenzuwirken. Ja, das hilft auch, nicht nur Frauen, auch Männer. Wenn jetzt... natürlich haben die Männer jetzt keinen Hymen, oder wie das heißt auf Deutsch, dieses Teil, ne, was kaputt geht, wenn eine Frau jetzt zum ersten Mal eine intime Beziehung hat. Natürlich haben Männer das nicht, aber sicher spürt eine Frau, wenn ihr Ehepartner Erfahrung hat in diesem Bereich oder nicht. Sie spürt das in ihrer Seele. Ne? Darum ist das jungfräulich sein, wenn ein Mann jungfräulich ist, da spürt das auch die Frau. Ne? Und wenn jetzt eine... Ja, diese Frage, wenn sich jemand bekehrt, dann fängt alles Neue von Neuem an. Ist eine wichtige Aussage. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass Menschen, die Jesus nicht gehorchen, die sich für Jesus nicht interessieren, dass sie jungfräulich bleiben. Ne? Das ist normal und heutzutage noch mehr normal. Und früher war es auch nicht anders. Vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren war es überhaupt nicht anders. Wenn wir die Bibel lesen oder andere Bücher lesen und diese Informationen suchen, dann werden wir finden, dass die Leute vor 3000 Jahren nicht heiliger waren als die heutigen. Es war teilweise schlimmer als heute, früher, ne, wie Sodom und Gomorra oder so. 3000 Jahre, es war nicht weniger schlimm als heute. Die Menschen, die Jesus, die Gott nicht kennen, die machen solche Sachen, und so ist es. Und wenn jemand zu Jesus kommt, dann soll auch das frühere Leben vergangen sein. Okay, das liegt hinter uns. Aber wenn jetzt diese Person ein junger Mann, der hat sich bekehrt und vorher hatte viele intime Beziehungen mit verschiedenen Frauen. Und jetzt heiratet er eine Frau, die jungfräulich ist. Aber diese Frau, die wird das spüren, die wird das merken, auch wenn der Mann sich bekehrt hat, dass er schon viele intime Beziehungen hatte mit anderen Frauen. Verstehst du? Sie wird das merken von der Art und Weise, wie er sie behandelt. Verstehst du? Ne? Weil das einfach, das prägt uns einfach, das prägt die Menschen einfach, wenn sie jetzt Beziehung haben mit verschiedenen Leuten. Ne? Das ändert unsere Seele, und das kann man nicht rückgängig machen. Ne? Den Hymen kann man wiederherstellen mit einer Operation, aber die Seele kann man nicht wiederherstellen. Die Seele kann man nicht wiederherstellen, und das ist der Punkt, darum geht es, dass man heilig oder dass man diese Einstellung zur Ehe haben, die richtige Einstellungen, als ne, die Ehe als eine heilige Sache. Und diese Einstellung, wenn jetzt jemand nicht mehr jungfräulich ist, dann kann das ein Zeichen sein, oder früher war das ein Zeichen für diese falsche Einstellung. Wenn jemand heiratet und dann früher war das so, ja, diese Person, die hat ein Problem. Das heißt, die wird vielleicht nicht treu sein, ne, weil sie nicht jungfräulich war, ne, weil sie vorher das nicht so ernst genommen hat. Okay, früher hat man so gedacht. Aber im Grunde ist der Grundgedanke immer noch richtig. Das heißt, welche ist unsere Einstellung zu der Ehe? Und wenn jemand ein Christ ist, dann denkt er, ja, ich werde heiraten, um jetzt treu zu meiner Frau sein. Und diese Treue hat man auch schon vorher, dass man denkt, ich werde mich, halten für meine Ehefrau, für meinen Ehemann, ne, beziehungsweise den ich heiraten wird, für den bereite ich mich vor. Und wenn jemand jetzt verschiedene Beziehungen hat, dann kann er auch kein Christ sein. Wir haben auch gesehen, gelesen diesen Vers, Hebräer, ne? Hebräer 13,4, Unzucht, Ehebruch etc. Das gehört nicht zum christlichen Leben. Und natürlich die Jungfräulichkeit ist auch, man muss Das ist nicht die körperliche Jungfräulichkeit, weil es gibt Leute, die missbraucht wurden, misshandelt wurden. Es gibt viele, ne? Und wenn jetzt eine Person missbraucht wurde, eine Frau missbraucht wurde und nicht mehr jungfräulich ist, aber in der Seele ist sie noch jungfräulich, versteht ihr? Weil sie dieses Erlebnis war für sie negativ. Die hat das nicht gemacht, weil sie das wollte, aber sie wurde missbraucht. Und das heißt, in ihrer Seele ist sie noch jungfräulich, verstehst du? Und das spürt auch der Mann, ne? Wenn er heiratet und er sieht, ne, körperlich ist sie nicht mehr jungfräulich, aber von der Art und Weise, wie sie sich benimmt in Bezug zu der intimen Beziehung, wie sie sich benimmt in diesem Moment, spürt er, dass sie in der Seele jungfräulich ist. Ne? Ja, vielleicht kompliziert zu verstehen, aber es geht um unsere Einstellung zur Ehe, zur Heiligkeit, zur Treue und die ganzen Sachen. Ne? Gut, nächste Überschrift, Familienwerte. Familienwerte. Wenn man so um sich schaut, man sieht, dass die Familienwerte bombardiert werden, die werden untergraben. Man versucht, Familie schlecht zu reden, man versucht, den Leuten ein Bild zu vermitteln, dass Familie ein Ort ist so von Unterdrückung, wo Menschen gezwungen werden, einen bestimmten Lebensstil zu haben, was nicht der Freiheit entspricht und so weiter etc. Familien, die jetzt geregelt leben, die werden als spießig angesehen. Familien, die versuchen, ihre Kinder christlich zu erziehen oder mit Regeln zu erziehen, die werden angesehen als ein Ort der Unterdrückung etc. Das heißt, alles ganz unlogisch, ne, weil wenn die Kinder dann in der Schule nicht den Lehrern gehorchen, dann gefällt es den Lehrern nicht. Aber hinzugehen und sagen, die Eltern, die sind zu liberal oder die erziehen die Kinder nicht, das darf man auch nicht machen. Ne. Die Menschen ohne Jesus, die widersprechen sich ständig. Ne. Aber für uns ist es eine Aufgabe, die Familienwerte hochzuhalten. Wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, und die haben wir, unsere Politiker zu beeinflussen, denen zu sagen, wir wollen mehr Familienwerte, wir wollen, dass alles Mögliche gemacht wird, dass das Image von Familie nicht zerstört wird, dass die Familie die Grundzelle der Gesellschaft betrachtet wird. Das sollen wir tun. Wir sollen Familie schönreden, das können wir auch. Ja, natürlich Menschen ohne Jesus, die haben immer schlechte Erfahrungen, weil der Vater die Mutter geschlagen hat, die Mutter hat auch nicht locker gelassen, hat auch dem Vater geschimpft oder vielleicht hinter seinen Rücken gelästert und oder andere, ganz, ganz viele andere Sachen. Oder die Kinder wurden geschlagen von den Eltern, geschlagen, ich meine jetzt verletzt, weil in biblischen Zeiten wurden auch manchmal die Kinder geschlagen von den Eltern, aber es heißt, man soll auch die Kinder nicht verletzen, nicht in ihren Körper und auch nicht in ihrer Seele, ne? Darum geht es. Und aber in den Familien ohne Jesus, da werden die Kinder ständig verletzt, auch wenn nicht körperlich manchmal, aber dann auch seelisch mit Wörtern, und das ist sogar viel schlimmer, sehr oft viel schlimmer, als wenn Kindern körperlich verletzt werden. Das ist auch ganz schlimm, aber eine körperliche Verletzung, die verheilt, und eine seelische Verletzung, die verheilt oft nicht, ne, oder sehr schwer. Und für Menschen, die Jesus nicht haben, noch viel, viel schwerer. Und das alles passiert in Familien ohne Jesus. Darum kann ich verstehen, wenn Menschen ein schlechtes Bild von Familie haben. Kann ich verstehen. Aber wir als Christen sollen dagegen halten und die Familie, die Familienwerte hochhalten, wenn wir, umso mehr wir können, und versuchen, die Gesellschaft zu beeinflussen und nicht zuzulassen, dass diese ganzen Unzucht und Pornografie in den Schulen Einlass bekommt und in den in den Medien, die auch von uns finanziert werden, ne, weil wir finanzieren doch die öffentliche Rundfunk, dass die ganze Pornografie und Familienfeindlichkeit da rein geschmuggelt wird. Ne? Da sollen wir versuchen, wenn es uns möglich ist, da einzuwirken. Zum Beispiel, wenn, ne? Ja. Ja, da sehen wir, dass es unsere Aufgabe ist, in allen Bereichen, auch mit unseren Kindern, diese Werte, ne, zu vermitteln. Das ist auch das Ziel. Familienwerte. Das sind unsere Werte. Und als Christen ist es ein Teil unseres Christseins, diese Werte zu haben. Der Teufel, der will, dass wir eine Hölle auf Erden erleben. Und darum macht er aus Familie ohne Jesus auch eine Hölle, versucht er das zu machen. Und hier habe ich eine Liste von, wo ich dann immer links und rechts vergleiche. Wie sind die, wie arbeitet der Teufel in Richtung Familienzerstörung? Und was sind dann die Familienwerte, die biblischen Werte, die göttlichen Werte, ne, die Werte, die auch Gott spiegeln, weil diese Werte, durch diese Werte spiegeln auch wir auch den Gott, an den wir glauben. Das habe ich auch irgendwann mal schon kommentiert über dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, aber eigentlich in der hebräischen Sprache ist da ein Futur, das heißt, du wirst nicht Ehe brechen. Und das heißt, steht, ich bin der Herr, dein Gott, du wirst nicht Ehe brechen. Das heißt, wenn Gott unser Gott ist und wir wissen, dass er ein treuer Gott ist, ein Gott, der treu zu uns ist, treu zu seinem Wort ist, und wenn wir einem treuen Gott dienen, dann wäre es ein Widerspruch, wenn wir unsere Frau, beziehungsweise unser Mann nicht treu sind. Ja, darum spiegelt es auch und Gott durch diese Art, wie wir leben, wird auch Gott gespiegelt. Okay, hier die zwei Tabellen. Ne? Familienzerstörung, Ehebruch, Familienwerte, Treue. Links Perversion, rechts Respekt. Links Missbrauch und Gewalt, rechts Schutz, Rücksicht und Achtung. Links Sinnlichkeit, rechts Anstand. Fluch, Segen. Gottlosigkeit, Glaube. Unterlassung, Fürsorge. Lernen der Gottlosigkeit, Sünde und Sittenverfall. Lernen der Gottesfurcht, Heiligkeit und gute Sitten. Götzendienst, Gott dienen. In der Familie zum Beispiel, Götzendienst und Gott dienen. Linke Seite, keine Maßstäbe. Man weiß, dass die heutige Erziehung oder viele Eltern heute haben dieses Problem. Die haben keine Maßstäbe mehr. Niemand sagt denen, was man darf oder nicht und was die Kinder dürfen oder nicht dürfen. Aber die Bibel schenkt uns Gottes Maßstäbe. Es gibt Maßstäbe. Es gibt Sachen, die gut sind und schlecht sind, die man machen darf und nicht darf, etc. Links, vermeintliche Freiheit durch Perversion. Rechts, wahre Freiheit durch Gehorsam. Links, Menschen werden Gegenstände zum Zweck der Lust gemacht. Ja, ne? Menschen werden gebraucht als Gegenstände, als Sachen. Die werden missbraucht zum Zweck der Lust. Und Christen denken anders. Die betrachten Menschen als würdige Schöpfung Gottes. Was tut der Teufel? Entwürdigung des Körpers. Gott will den menschlichen Körper ehren. Das heißt, dass wir den menschlichen Körper ehren als heiliger Tempel Gottes. In der Welt wird der Mensch als Tier betrachtet und es werden die tierische Lüste gefördert. Wir zum Gegenteil sehen den Mensch als Abbild Gottes. Sündhafte Lüste soll abgetötet werden. Römer 8, 13. Die Welt betrachtet Nacktheit als vermeintliche Freiheit. Wir als Christen bedecken den Körper zum moralischen Schutz nach dem Sündenfall. Die Welt fördert den Egoismus, Konsumhaltung, Unterhaltung, Zeitverschwendung und Lust. Wir Christen fördern die Familienwerte, Gemeinschaft, Lehre im Wort Gottes und Dienst. Hier sehen wir, wie Welt und Leben als Christ so gegensätzlich sind. Linke Seite, Identitätsunsicherheit. Das sehen wir heutzutage zum Beispiel. Vor ein paar Monaten gab es diese Diskussion, wie viele Geschlechter gibt es denn, wo dann einige gesagt haben, es gibt 52 verschiedene Geschlechter, ne? Und andere sind hingegangen und das belächelt oder laut angelacht, ne? Weil doch die Geschlechter genetisch bestimmt sind. Wir haben doch die Gene XY, ne? Das heißt, schon jede Zelle unseres Körpers trägt ein Gene, der kann entweder X sein oder Y. Das heißt, ob wir jetzt Mann oder Frau sind, das ist ganz klar definiert. Und die Bibel, die definiert das ganz klar. Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau und nicht in 52 verschiedene Geschlechter. Nur zwei, Mann und Frau. Ne? Klare Identität, ich bin ein Mann. Ne? Ich bin ein Mann, ne? Und das wusste ich als von meiner Geburt aus, ne? Wegen meine, ne? Bestimmte Sachen, die es so klar machen, ne? Ich bin ein Mann und das hilft auch. Es ist jetzt nicht ein lächerliches Thema, das zu betonen, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau, sondern das ist total wichtig. Es gibt Leute, die gravierende psychologische Probleme haben, weil sie Zweifel daran haben, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau oder was anderes sind, ne? Und wir haben diesen Vorteil, wir wissen es. Wir wissen es ganz klar, ich bin ein Mann und weiß auch, was Gott von einem Mann erwartet. Was sind die Pflichten und Rechten und so weiter eines Mannes, was damit verbunden ist. Das ist alles ganz klar im Wort Gottes und diesen Vorteil haben wir. Nächste Zeile, in der Welt ungezügelte Geltung der Lüste. Ja, weil diese tierische Lüste, die werden gefördert und den Menschen wird nicht beigebracht, sich zu kontrollieren, sich in Zaum zu halten. Es heißt, das Leben genießen in vollen Zügen. Aber wir Christen, wir lernen weise leben. Wir lernen, dass diese Lüste, die sind irgendwo auch nicht unwichtig, ja, zum Beispiel Lust auf Essen. Okay, wir sollen essen, aber ab einem bestimmten Punkt ist das Sünde, ist ein Beispiel und alles andere auch. Linke Seite, was tut die Welt? Früherotisierung. Was sollen wir tun? Schutz der Kindheit, Anspruch auf unschuldige und gesunde Kindheit und Jugend. Ja, die Kinder sollen spielen, die Kinder sollen Spaß haben in Spielen und so weiter und nicht jetzt sich Gedanken machen über Sex und so weiter. Ne? Nein, die sollen spielen, sie sollen fröhlich sein, glücklich sein und sich keinen Stress machen wegen dieser Sachen. Ne? Nächste Zeile. Keine Richtung in Frage, Rollen in der Familie. Ne? Die Leute wissen nicht mehr, was ist die Rolle eines Mannes, was ist die Rolle einer Frau und so weiter und eine Rolle eines Kindes. Es gibt sogar Familien, wo die Kinder quasi auf den Köpfen der Eltern trampeln, ne? Wo die Kinder den Eltern Befehle erteilen, etc. Nur ein Beispiel. Und auch das mit Mann und Frau. Ne? Das heißt nicht, dass jetzt eine Frau keine Geschäftsfrau sein darf. Nein, zum Gegenteil. Wir lesen hier Sprüche 31. Ne? Sprüche 31. Das wurde vor 3000 Jahren geschrieben. Und was beschreibt Sprüche 31? Eine Geschäftsfrau. Wie eine Frau eine Firma führt, die kauft, die verkauft, die produziert, ne? Die kauft, die verkauft, die produziert, die hat Angestellte, die befehligt die Angestellten etc. Was nicht hindert, dass sie auch eine Ehefrau ist, ne? Dass sie in der Familie ihre Position hat als Mutter etc. Ne? Eines hindert das andere nicht, eines ne? Verbietet das andere nicht. Wenn jetzt eine Frau eine Mutter ist, es verbietet ihr nicht zu arbeiten, eine Firma zu haben etc. Das steht schon in der Bibel. Vor 3000 Jahren wurde das geschrieben und die Leute sagen, ja, die Bibel, die ist ne, nicht fortschrittlich etc. Nee, das sind Sachen da drin, die vor 3000 Jahren geschrieben wurden, die meisten Christen gar nicht kennen. Die meisten Leute haben nie die Bibel gelesen, die haben keine Ahnung, was in der Bibel steht. Ne? Und hier, wir Christen, klare Rollen im Familienleben. Im Familienleben, das heißt, der Mann ist der Kopf der Familie und die Frau, die ist die Mutter und so weiter. Ganz normal, ganz normal. Keine, heißt nicht, dass der Mann auf die Frau treten soll. Ne? Das heißt nicht. Ne? Zum Gegenteil, der Mann soll die Frau schützen, etc. Das sind Rollen, die in der Bibel geschrieben stehen, nicht umsonst. Ne? Steht nicht umsonst da, dass der Mann die Frau beschützen soll. Es steht nicht umsonst da. Das ist nicht schlecht. Nur die bestimmte Leute, die dann falsche Vorstellungen haben oder manchmal auch sogar berechtigt. Ich kann verstehen, dass es Leute, dass es Frauen gibt, die sagen, wir wollen nicht mehr Ehe, weil die Ehe, in der Ehe werden viele Frauen unterdrückt. Die haben auch sehr oft recht, weil in den Ehen ohne Jesus, da funktioniert es so, jeder holt sich das Maximalste, was er kann. Und der Mann, der holt sich von der Frau das Maximalste, was er kann. Und die Frau, wenn sie intelligent ist, dann macht sie das Gleiche. Und wenn sie dumm ist, dann wird sie unterdrückt. Und dann sagen viele Frauen am Ende, das will ich nicht mehr. Okay, kann ich verstehen. Aber das ist da draußen in die Welt, weil die Welt keine Liebe kennt. Die kennt die Liebe Gottes nicht. Die kennt nur den Egoismus. Und darum ist es einfach so. Okay, kann ich verstehen. Aber wir Christen kennen die Liebe Gottes. Wir kennen den Gott der Liebe. Und darum haben wir andere Werte. Und die Werte sind diese. Klare Rollen im Familienleben. Und letzte Zeile. Die Welt hat keine klaren Prinzipien und Ziele in der Erziehung von Kindern. Das Ergebnis egoistische, unerzogene Menschen. Und wir Christen sehen die Erziehung der Kinder in der Gottesfurcht, Respekt zu den Eltern und zu anderen. Das Ziel, ne? Amen. Da müssen wir klare Worte finden, ne? Weil im Alten Testament steht, ein Vater, der sein Kind der Rute erspart, der liebt das Kind nicht. Da müssen wir verstehen, wie wir das sehen sollen. Ich sehe nicht, dass die Bibel auch zu jener Zeit hierzu eine häusliche Gewalt ermutigt. Auch schon zu jener Zeit, auch schon vor 3000 Jahren, heißt das nicht, dass ein grundloses Schlagen auf ein Kind irgendwie gut sein kann. Es kann nicht gut sein und auch jede Gewalt ist schlecht. Jede Gewalt ist immer schlecht. Und darum, wenn wir jetzt die Kinder bestrafen müssen, das müssen wir tun, weil es steht, ne, das ist ein Teil der Erziehung. Eltern sollen Kinder erziehen und irgendwo müssen wir die auch bestrafen. Aber bitte dieses Wort jetzt bestrafen nicht so streng nehmen, nicht so stark nehmen. Bestrafen heißt, dass wir denen klar machen müssen, dass sie nicht so weitermachen dürfen oder das nicht wieder machen dürfen, was sie gemacht haben. Das war schlecht, das war böse oder das war unangemessen, was sie gemacht haben. Das dürfen sie nicht mehr machen. Und jetzt müssen sie irgendwie jetzt durch eine konkrete Maßnahme klar gemacht werden, dass die das nicht mehr machen sollen. Und das ist unterschiedlich von Kind zu Kind. Es gibt Kinder, die man schlagen muss auf dem Po, ne, mit Kraft. Es gibt andere Kinder, bei denen nur ein Wort mit einem ein bisschen erhöhten Ton das Gleiche bewirkt, als für das andere den Schlag oder so, ne. Das heißt, man muss wirklich gucken, weil die Beziehung vom Eltern zu das Kind, das ist das Wichtigste, die Liebe. Das Kind muss spüren, dass auch diese Maßnahme die Liebe, ein Geste der Liebe ist. Das müssen wir dann auch vielleicht in Wörter sagen. Weil ich dich lieb, muss ich dich jetzt bestrafen. Er aber muss sehr aufpassen, dass man die Seele des Kindes nicht verletzt. Das ist natürlich kompliziert, aber wichtig ist, dass man sich auch immer hinterfragt, wie steht meine Beziehung zu meinem Kind? Wenn man jetzt das Kind zu sehr bestraft hat, kann dieses Kind quasi zu uns die Beziehung kündigen. geistlich, versteht ihr? Dass ein Kind so sauer wird auf seine Eltern, dass sie die Eltern nicht mehr mag. Und das kann passieren, das soll nicht passieren. Ja, und genau, und das überträgt sich auch auf Gott etc. Darum sollen wir streng sein mit unseren Kindern. Okay, streng in diesem Sinn, wir wollen nicht, dass sie jetzt irgendwelchen Blödsinn machen, dass sie irgendwelche Sachen gucken oder dass sie irgendwelche Worte benutzen. Nein, wir wollen das unterbinden. Aber ich denke, die Kraft, die wir mit unseren Kindern haben, ist auch die höchste Kraft, die stärkste Kraft, die wir mit unseren Kindern haben, ist die Kraft der Beziehung, des Vertrauens. Wenn unsere Kinder uns vertrauen, dann hören sie auf uns und dann können wir ganz vieles erreichen, auch über das Sprechen. Wir sprechen mit den Kindern und erklären denen, dass das, was sie gemacht haben, nicht in Ordnung ist. Und nur wenn das nicht funktioniert, dann sollen wir auf anderen Maßnahmen zurückgreifen, wie jetzt zum Beispiel das Taschengeld kürzen oder ein Handy ein paar Tage abziehen und so weiter und andere Sachen. Und nur jetzt in einem ganz äußersten Fall jetzt ein Klatsch auf den Po. Ne?